Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Sie zählt zu den größten Industriezweigen Deutschlands, die chemische Industrie. Seit Jahren befindet sie sich in der Krise. Zumindest bekommt man ein bisschen so den Eindruck. Dabei ist die Chemieindustrie deutlich komplexer und vielfältiger, als es vielleicht zunächst den Anschein hat. Also einfach pauschal von der Chemieindustrie zu sprechen, ist an mancher Stelle auch einfach ein bisschen zu wenig. Wir möchten euch in diesem Podcast einen Überblick über den Stand der Dinge in der chemischen Industrie geben. Dafür habe ich mir heute mit Herrn Dr. Hafkesbrink einen Experten eingeladen. Er ist im operativen Risikomanagement der Chemieindustrie bei DSS Plus tätig, sowie freischaffend bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie. Hallo, Herr Dr. Hafkesbrink. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Schönen guten Morgen, Frau Krüger. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen.
Dann wollen wir auch, würde ich sagen, direkt loslegen. Ich hatte es eingangs erwähnt, die Chemieindustrie ist komplexer, als viele denken. In welche Bereiche unterteilt sie sich denn?
Ja, also Chemie. Lassen Sie mich mal ein bisschen philosophischer anfangen hier. Die Chemie ist ja im Prinzip alles, was uns umgibt. Also wenn Sie heute Nachmittag in die Küche gehen und sich was zu essen kochen, ist das auch schon Chemie. Also jeder von uns hat mit der Chemie zu tun. Schauen wir jetzt mal auf die industrielle Chemie, die wir hier in Deutschland haben. Wir haben im Prinzip das gesamte Spektrum hier bei uns. Wir haben Petrochemie. Auch wenn das mittlerweile nicht mehr alles Neuanlagen sind, sondern Petrochemie ist wirklich etwas, was wir hier in Zentraleuropa nur noch sehr wenig betreiben. Dann haben wir organische Grundchemikalien, die bei uns auch hier produziert werden. Das sind solche Sachen wie Monomere, die man für die Kunststoffherstellung braucht etc. Dann gibt es noch den Bereich der anorganischen Grundchemikalien. Ja klar, wenn es organische gibt, gibt es auch anorganische. Das sind diese klassischen Dinge wie Säuren, Basen, die man braucht. Das geht hin bis zu Haushaltsreinigern, Chlorreiniger für Ihre Badezimmer. Das ist im Prinzip basierend auf anorganischer und organischer Grundchemie. Dann entsprechend die Weiterverarbeitung dieser Grundchemikalien zu Polymeren, Kunststoffen. Also das, was Sie im Prinzip sehen, wenn Sie sich umdrehen zu Hause und schauen, was ist denn hier mein Schrank? Also wenn er nicht gerade zu 100% aus Naturholz ist, wie sehen meine Tische aus, wie ist meine Küchenplatte aufgebaut? Das sind alles diese klassischen Polymere, Kunststoffe. Die finden wir auch sehr viel in Autos. Dann gibt es die Spezialchemie. Die Spezialchemie, das sind eben für Spezialanwendungen. Das ist im Prinzip der nächste Schritt in der Wertschöpfungskette. In dieser Spezialchemie finden Sie dann Chemikalien, die auch in Reinigungsmitteln sind, die aber auch in Tensiden sind und die dann auch sehr viel dann in den Bereich Fahrzeug, Elektro und Kosmetik gehen. Dann Agrarchemie, also alles, was sich mit der Landwirtschaft beschäftigt, ob das Pestizide sind, ob das Fungizide sind, ob das Düngemittel sind. Diese gesamten Chemikalien müssen ja auch irgendwo produziert werden. Die kommen dann aus der Agrarchemie. Und dann haben wir die Feinchemie. Da wird es dann richtig spannend, weil da sind wir dann wirklich bei hochreinen Chemikalien, die zum einen für spezielle Anwendungen, zum Beispiel für Computerchips gebraucht werden oder aber auch Pharmawirkstoffe. Das sind auch Sachen, die eben höchst rein hergestellt werden müssen. Und das ist die Feinchemie. Last but not least haben wir natürlich dann noch unsere Biochemie, Biomaterialien. Das sind die Dinge, die hauptsächlich dann in den Bereich der Pharmazeutika gehen, bis hin zu großen Molekülen, die dann auch nicht mehr geschluckt werden können, sondern die über Injektionen verabreicht werden müssen. All dies sind Facetten der chemischen Industrie. Aber nochmal zurück auf den Anfang. Jeder hat jeden Tag mit Chemie zu tun und jeder macht jeden Tag Chemie.
Wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal, das Ganze ein bisschen eingrenzen, was sind denn die größten Segmente in Deutschland?
Also wir sind hier in Deutschland in einem Hochlohnland. Das heißt, diese einfachen Dinge, die lohnen sich hier kaum noch. Hm. Ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, wenn wir schauen in Richtung der Petrochemie, da haben wir im Prinzip Anlagen, die sind schon, ich sag mal, und ich möchte da auch keinem jetzt zu nahe treten, aber die sind schon 60 bis 80 Jahre alt. Die werden sehr gut instand gehalten, die werden betrieben, aber wir haben in Zentraleuropa und speziell auch in Deutschland dort keinerlei Neubauten mehr gesehen in den letzten 50, 60 Jahren. Das sind einfach Sachen, die machen sie dort, wo sie an der Quelle sind. Die machen wir hier nicht. Aber wenn wir dann in die Richtung schauen, wo wir wirklich Spezialitäten haben, also das Thema Feinchemie, Spezialitätenchemie, das ist das, was man hier noch machen kann. Das sind keine Riesenmengen, das sind keine Hunderttausende von Tonnen im Jahr, die dort produziert werden, sondern das sind kleine, Boutiquen, wo man wirklich mit kleinen Mengen wirklich, einfach ordentlich Geld verdienen kann, um es dort auf den Punkt zu bringen. Weil wir machen auch in der chemischen Industrie das nicht als gemeinnützige Vereinigung, sondern irgendwo wollen wir natürlich auch Geld verdienen. Dementsprechend sind wir dort, wo es an die Feinchemie geht, wo es spezielle Polymere angeht, die man zum Beispiel für Autos, für den Leichtbau braucht. Das sind Sachen, die macht man noch hier. Oder natürlich das gesamte Thema Pharmazeutika, das ist einfach aus der Historie. Früher war eben Deutschland die Apotheke der Welt.
Wenn wir jetzt über die Krise in der Chemieindustrie sprechen, was sind da die größten Probleme?
Jeder von uns hat sicherlich mitbekommen, dass dieser Krieg in der Ukraine die Rohstoffversorgung hier in Deutschland, speziell auch die Energieversorgung in Deutschland, sehr stark beeinträchtigt hat. Und gerade wenn es darum geht, große Produktionen aufrechtzuerhalten. Sie sehen das zum Beispiel bei der PCK in Ostdeutschland, die eben an der Pipeline nach Russland hängt und wie die jetzt momentan leidet. Das ist der gesamte Bereich, wo wirklich große Mengen Erdgas oder Erdöl gebraucht werden, was jetzt eben nicht mehr über Pipelines kommt, sondern über Schiffe oder druckverflüssigtes Gas kommt. Die tun sich natürlich extrem schwer, weil früher war das halt wesentlich günstiger, ne? Da kam aus dem Rohr raus und fertig. Jetzt reden wir mal nicht über die CO2-Emissionen, die man dort generiert. Aber wenn ich heute zum Beispiel ein Flüssiggas bekomme, was druckverflüssigt worden ist, dann muss das ja quasi zweimal nochmal in die Hand genommen werden. Das heißt, die alte Pipeline aus Russland, da kam das Gas aus dem Bohrloch direkt über die Pipeline als Gas zu uns nach Deutschland. Heute ist es eben so, dass diese Schiffe, die werden mit druckverflüssigtem Gas befüllt. Das heißt, vom Bohrloch muss das ganze Gas druckverflüssigt werden. Das flüssige Gas wird dann auf dem Schiff transportiert und muss hier wieder in den gasförmigen Zustand versetzt werden. Das ist alles mit Energie und Aufwand verbunden. Das macht es natürlich deutlich teurer. Also das gesamte Thema Energie, wenn es um fossile Energien geht und hier in der Chemie ist eben Rohöl und Erdgas nicht nur der Energieträger, sondern auch Rohstoff. Das darf man dort nicht vergessen. Dementsprechend ist der gesamte Bereich, den man salopp unter Energie handhabt, hier eben auch ein Thema, dass der Rohstoff eben teurer geworden ist. Gerade wenn man an dieser Stelle anfängt. Dementsprechend importiert man dann natürlich schon lieber Vorprodukte. Und das ist natürlich ein Problem. Dann wird die Basischemie in Deutschland eben langsam da niedergehen. Also die hat keine prosperierende Zukunft mehr. Zeigt sich alles in, dort wird nicht mehr investiert, dort wird nicht mehr gebaut, dort wird optimiert und ansonsten werden Zwischenprodukte eben importiert. Damit macht man sich natürlich auch wieder abhängiger. Zudem haben wir in Deutschland natürlich strukturelle Probleme. Reden wir über die Bürokratie, die auch in aller Munde ist. Reden wir uns über unsere Umweltgesetzgebung. Das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, als wenn Sie dort irgendwo in ein Land in Zentralasien, in Südostasien oder auf dem indischen Subkontinent gehen. Diese Umweltauflagen und Umweltanforderungen, die wir haben, die gibt's da nicht. Ich habe kürzlich erst in Südafrika gesehen, wie dort damit umgegangen wird. Ja, die Zwischenprodukte, die hier relativ teuer produziert werden, werden hier aber auch umweltfreundlich produziert. Und wenn wir die dann demnächst einkaufen, dann haben wir als globalen Fußabdruck aber wirklich gar nichts gewonnen, sondern dann wird es eher viel schlimmer, was die CO2- und Treibhausgasemissionen angeht. Dementsprechend ist das Thema Umwelt natürlich für die Chemie immer wichtig. Und ich will hier keinen Zweig für umweltschädliche Chemie brechen, sondern ich will einen Zweig brechen für unsere hochmoderne Chemie, die eben deutlich weniger CO2 emittiert, als wenn wir zum Beispiel in ein Dritte-Welt-Land gehen, Auch wenn dort dann diese Zwischenprodukte, die wir hier beziehen, deutlich günstiger sind, haben wir dann nichts gewonnen, wenn wir hier unsere Chemie nicht weiter fördern.
In vielen Bereichen oder bei vielen Unternehmen war auch immer wieder das Thema Lagerbestände der Kunden ein Problem. Spielt das in der Chemieindustrie auch eine Rolle, also die hohen Lagerbestände zu Pandemiezeiten?
Das ist sicherlich ein Problem, auch in der Chemie. Das ist das Problem, was Sie eigentlich kennen vom Straßenverkehr. Wenn Sie auf der Autobahn sind und jemand fährt ganz vorne auf einmal 10 Kilometer langsamer, dann fängt das an, nach hinten zu stauen und irgendwo nach einem Kilometer oder 2 Kilometer nach hinten haben Sie dann einen Stau. Und dann fährt er vorne wieder 10 Kilometer schneller, dann kommen Sie hinten ganz hinten am Stau nicht mehr mit, weil Sie auf einmal so viel Gas geben müssen. Das ist auch das Problem mit den Lagerbeständen in der Chemie. Wenn irgendwo jemand sagt, oh, ich muss jetzt hier mal Geld sparen, weil mein Endkunde nimmt ein bisschen weniger und ich will meine Lagerbestände optimieren, dann kauft er erstmal vielleicht einen Monat oder 2 Monate nichts. So, und das zieht sich über die Wertschöpfungskette der Chemie auch durch die Chemie durch. Dann sagt der Nächste, ja, nee, wenn der nicht mehr so viel nimmt, dann brauche ich auch erstmal mein Lager auf, weil dann brauche ich ja nicht mehr so viel. Dieses Stop and Go tut natürlich keiner Industrie. Und das ist auch ein Problem in der chemischen Industrie.
Gibt es denn Bereiche, die sich gegen diesen allgemein schwachen Trend entwickeln?
Also das, was sich hier gegen diesen Trend entwickelt, das sind wirklich die Dinge, die eben in Deutschland entwickelt werden, die in Deutschland hergestellt werden können, weil wir eben hier das Personal dazu haben, das entsprechend ausgebildet ist und diese Chemie betreiben kann. Das sind zum einen unsere Forscher, die hier in Deutschland eben an neuen Produkten forschen. Und das Ganze geht dann weiter, dass man eben auch diese hochkomplexen Produkte dann nicht mehr irgendwo produzieren kann, sondern auch nur mit entsprechend ausgebildetem Personal produzieren kann. Das heißt, wir stehen dort, wo die Stärke der chemischen Industrie in Deutschland ist, bei den Spezialitäten, bei wirklich kleinen Mengen und eben auch das Thema Biologikas. Das ist ein ganz großes Thema, das wächst global. Und hier geht es, wenn ich mal einmal kurz in den Pharmabereich abschwenken darf, hier geht es eben dann irgendwann nicht mehr darum, eine Behandlung zu haben, sondern eine Heilung zu bekommen. Das heißt, wenn ich irgendwann hergehen kann und zum Beispiel eine durch einen Gendefekt ausgelöste Krankheit nicht mehr behandeln muss, sondern den Gendefekt beheben kann, dann habe ich eine wirkliche Heilung. Das werden natürlich sehr teure und sehr hochkomplexe Behandlungen sein. Aber dafür brauche ich dann nicht für einen Menschen, der vielleicht mit 30 Jahren solch eine Erkrankung bekommen hat, für die nächsten 70 Jahre mit einem Medikament behandeln, mit allen möglichen Nebenwirkungen. Das sind Dinge, die wir eben hier in Deutschland entwickeln können. Und Biologikas, ich brauche, glaube ich, nicht wirklich darauf eingehen, dass wir eben hier sehr stark sind. Ob das eine Evotec ist, ob das eine BioNTech ist, ob das eine CureVac ist. Da gibt es sehr hochentwickelte Industrien hier bei uns in Deutschland. Und da sehe ich gerade für unser Hochlohnland die Zukunft.
Wenn unser Podcast ausgestrahlt wird, ist das zweite Quartal auch schon gelaufen. Bis wir da Ergebnisse bekommen, dürfte es allerdings noch ein bisschen dauern. Im ersten Quartal 2025 entwickelten sich die Geschäfte der deutschen Chemieindustrie ja trotz alledem besser als erwartet. Wie sind die Ergebnisse einzuordnen, Ihrer Meinung nach?
Ich komme nochmal zurück auf das, was ich schon gesagt habe. Also, wenn Sie natürlich irgendwann die Läger alle abgebaut haben, dann denken Sie sich, oh, der Kunde bestellt. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen mehr besorgen. Das ist dieses Start- und Stopp-System, das der Chemie immer wehtut, dass man einfach nicht wirklich einen stabilen Materialfluss hinbekommt, weil jeder ein bisschen auf Lager haben will. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch während Corona gelernt, so ein bisschen Lager ist gar nicht schlecht, wenn dann auf einmal die Lieferketten zusammenbrechen. Mittlerweile geht man eben wieder dahin, vor Corona, und sagten, ja, ich optimiere mein Betriebsergebnis dadurch, dass ich die Lager abbaue. Dieses Hin- und Her-Gezuckel hilft nicht einer stabilen Produktion, weil Chemie, wenn es jetzt nicht gerade wirklich ganz kleine Mengen sind, braucht eine gewisse Auslastung und die ist kontinuierlich. Da können Sie nicht einfach sagen, morgen mache ich mal 10 Brötchen mehr und heute mache ich 100 Brötchen weniger und morgen wieder 100 Brötchen mehr. Das funktioniert eben nicht, sondern das sind Chemieanlagen, die eigentlich relativ kontinuierlich durchlaufen sollten. Was die Ergebnisse angeht, ja, da sind Spezialeffekte, da sind sicherlich auch wieder Aufholmechanismen am Werk, dass wieder Läger aufgebaut werden. Alles in allem hoffe ich, ich weiß es natürlich nicht, also der Blick in die Glaskugel, ich bemühe mich immer, aber wenn ich das wirklich perfektioniert hätte, würde ich wahrscheinlich heute auf den Malediven liegen und den Bauch in der Sonne halten, weil dann hätte ich genug Geld, dann bräuchte ich mich nicht mehr um operatives Risikomanagement kümmern, sondern würde mich um den nächsten Tag kümmern. Aber das gesamte Marktumfeld wird besser. Es hält sich im Moment etwas auf. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Also es gibt Zeichen, dass es besser wird, dass es stabiler wird. Aber zusätzliche Kriege und zusätzliche Auseinandersetzungen und zusätzliche Unsicherheiten helfen da nicht wirklich. Speziell, wenn wir jetzt schauen, dass es unter Umständen wieder Schwierigkeiten geben könnte mit der Versorgung von Rohöl, wird das ganze Thema wieder sehr unsicher. Das heißt, jeder versucht wieder irgendwo sich abzusichern. Das heißt, auch das Thema, ich komme nochmal zurück, Lageraufbau, da versucht natürlich dann jeder, die Läger runterzufahren und zu gucken, ich halte mal mein Pulver trocken und guck mal, was da passiert. Das hilft natürlich auch einer kontinuierlichen Auslastung nicht wirklich.
Wenn wir vielleicht mal die deutsche Chemieindustrie mit der europäischen vergleichen, wie schlägt sich Deutschland da?
Lass uns mal den ganz großen Kontext hier nehmen. Also die deutsche Chemie ist die größte in Europa. Wir machen etwa ein Drittel der Chemie in Europa aus. Zweitgrößte chemische Industrie ist dann Frankreich, die dahinter kommt. Dementsprechend haben wir hier in Deutschland etwa 450.000 Menschen in der chemischen Industrie beschäftigt. Wenn wir auf den Export aus der EU oder überhaupt den Export der deutschen Industrie schauen, sind wir immer noch Weltmarktführer. Also die deutsche chemische Industrie, was die Exportwerte angeht, ist immer noch die größte der Welt. Also die Chemie ist, und da bin ich jetzt vielleicht nicht der Experte, aber eine der wichtigsten Industrien in Deutschland. Und was die EU angeht, ist Deutschland die wichtigste chemische Industrie in Europa. Wie gesagt, 450.000 Menschen haben wir in der chemischen Industrie hier in Deutschland. Wobei, was auch eine sehr interessante Zahl ist, die deutschen chemischen Unternehmen haben nochmal 400.000 Mitarbeiter außerhalb von Deutschland. Also auch unsere deutschen chemischen Unternehmen sind international aufgestellt. Die haben nochmal in etwa genauso viele Menschen international beschäftigt wie in Deutschland.
Wenn wir das jetzt dann auch mit Blick auf die USA dann vielleicht mal, inwiefern Unsicherheiten bleiben hoch, der Blick in die Glaskugel ist schwierig. Inwiefern ist denn die Chemieindustrie auch von Zöllen betroffen in den USA jetzt?
Ja, also ich hatte es ja eben schon angesprochen, da springen sie natürlich direkt drauf, die 400.000 Mitarbeiter weltweit. Also die chemische Industrie in Deutschland schreibt sich natürlich auf die Fahnen, wir produzieren lokal für den lokalen Markt. Aha. Dementsprechend macht es sie natürlich etwas robuster aufgestellt. Heißt aber, die Dinge, die wirklich speziell sind, hier drehe ich mich wieder im Kreis, also wirklich die Spezialitäten, die wir in Deutschland produzieren, die muss man natürlich dorthin bringen. Aber wir machen natürlich nur die Sachen hier in Deutschland, die auch so speziell sind, dass sie jemand anders vielleicht nicht machen kann. Mhm. Dementsprechend sind sie auch gegenüber Zöllen relativ robust. Das heißt, es gibt einfach wenig Alternativen zu diesen Chemikalien, die hier produziert werden. Dementsprechend schadet man sich da eher selbst, wenn man Zölle erhebt, als dass man dem Hersteller schadet. Das ist eher so, wenn ich zum Beispiel, ich komme nochmal zurück auf den Pharmamarkt, wenn ich natürlich jetzt ein spezielles Medikament habe, was ich hier nur in Deutschland produzieren kann, dann wird das einfach für den Patienten in den USA 30% teurer, wenn er 30% Zoll zahlt. Und da muss ich dann sagen, ja, okay, das sind selbstgewählte Lebensumstände.
Kommen wir vielleicht trotzdem nochmal auf Deutschland zurück. Was wären denn Ihrer Meinung nach oder für Sie Maßnahmen, die, ich sage jetzt mal, sofort eingeleitet werden müssten, um der Chemiebranche schnellstmöglich helfen zu können? Also man hört immer wieder Bürokratieabbau. Ist das ein Punkt, der für Sie schnellstmöglich in Angriff genommen werden müsste?
Das Thema Bürokratieabbau. Ja, selbstverständlich ist das immer ein Thema. dass natürlich die bürokratischen Hürden hier in Deutschland relativ hoch sind. Das ist unbestritten und da muss sicherlich was dann gemacht werden. Unsere neue Bundesregierung hat da ja auch schon mal so einen groben Fahrplan sich ausgedacht. Wobei Ankündigungen konnte die vorhergehende Bundesregierung ja auch sehr gut. Von daher sind wir da mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber zu Ihrer Frage zurück. Ja, die Bürokratie, die Umweltauflagen. Und hier ist es nicht so, dass ich jetzt sage, wir sollten Umweltauflagen abbauen. Nein, das ist auch eine unserer Stärken in der deutschen chemischen Industrie, dass wir eben in der Lage sind, diese Umweltauflagen einzuhalten und dann trotzdem noch wettbewerbsfähig zu produzieren. Das ist eine der ganz großen Stärken, die wir haben. Aber das Reporting daraus, da kann man sicherlich noch einiges verbessern. Und das ist zum einen Bürokratie, aber auch auf der anderen Seite kann man sicherlich mal darüber reden, ob man unbedingt alles noch auf Papier schreiben muss. Man kann dort auch digitalisieren. Und das würde auch sehr viel vereinfachen.
Da wären wir wieder bei der Digitalisierungswüste Deutschland. Sie hatten es gerade schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, angeteasert. Die neue Bundesregierung hat die Chemieagenda 2045 angekündigt.
Ja.
Was sind denn da, ich sage jetzt mal, die größten Kernpunkte?
Ja, also Sie wollen auf der einen Seite den Standort und die Innovation fördern. Eine sehr gute Idee, gerade weil wir eben sehr kreativ sind hier in Deutschland. Und das ist Deutschland nicht erst seit 10 oder 20 Jahren, sondern das ist Deutschland schon seit 100 bis 150 Jahren. Extrem kreativ in der Entwicklung neuer Chemikalien, in der Entwicklung neuer Lösungen. Denn Chemie ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern es geht ja immer darum, irgendwo eine Lösung für ein Problem zu finden. Dementsprechend hat die Bundesregierung ja die sogenannte Chemieagenda 2045 ausgerufen. Wobei, wenn ich dann sowas höre, dann denke ich immer, Moment, Freunde, ihr seid doch nur für 4 Jahre gewählt. Jetzt wird es spannend. Wenn man sich das speziell anschaut, wie viele Richtungswechsel wir in dieser Zeit bekommen werden, finde ich das eine sehr ambitiöse Zahl. Aber ja, irgendwo muss man mal anfangen. Ne? Also von der anderen Seite gesehen, ja, die Frage ist, wie gut man das dann durchhalten kann. Der Schwerpunkt geht einfach auch in die Richtung der Spezialitäten. Und da hat die Bundesregierung vollkommen recht. Wir müssen wieder die Apotheke der Welt werden. Momentan ist es so, dass die Sachen, die hier aus dem Patent auslaufen, dann irgendwo in China oder Indien produziert werden und auf einmal sind wir wieder abhängig. Das ist nicht gut. Aber da hat die Bundesregierung auch zumindest in ihrer Agenda geschrieben, dass wir dort wieder stärker werden wollen bei der Herstellung von Wirkstoffen. Das gesamte Thema, ich hatte es eben schon angesprochen, Umwelt. Und um hier nochmal auf den Punkt zu kommen, ist es natürlich Zulassungsverfahren und Standortattraktivität. Speziell was Emissionsschutz, was Abfall angeht, haben wir sehr gute Systeme, aber die müssen natürlich auch alle, ja, da muss ein bisschen mehr kommen in Richtung Zusammenarbeit mit den Behörden, dass das alles etwas geschmeidiger geht. Ja, das ist also nicht so. Und es gibt sehr viele Behörden, die ich kennengelernt habe in Deutschland, die sehr kooperativ sind. Das heißt nicht, dass sie der Chemie nach dem Munde reden. Verstehen Sie mich da auf keinen Fall falsch. Es ist sehr wichtig, dort nochmal einen anderen Blick drauf zu haben, aus der regulativen Sicht. Aber dort müsste man eine geschmeidigere Zusammenarbeit bringen. Und auch dort, gerade wenn es an die Behörden geht, ist es wichtig, dass dort kompetentes Personal sitzt. Das ist extrem schwierig. Wenn Sie schauen, welche Gehälter in der chemischen Industrie gezahlt werden und dann müssen Sie sich dafür entscheiden, in den öffentlichen Dienst zu gehen, um die zu überwachen, dann ist das schon ein massiver Unterschied in den Gehältern. Aha. Dementsprechend ist es natürlich dann auch schwierig für die Behörden dort, wirklich kompetentes Personal zu haben, das das auch gut beurteilen kann und auch den entsprechenden Weitblick hat, zu verstehen, dass gewisse Zulassungen und Genehmigungen eben in der entsprechenden Geschwindigkeit geschehen müssen, dass man diese Dinge dann auch auf den Markt bringt. Und dann gibt es natürlich noch den gesamten Bereich Förderung von Schlüsseltechnologien. Und hier sind wir natürlich wieder in dem Bereich der Biotechnologie und dann kommen wir irgendwann mal wieder in den Bereich Energien, wo wir drüber reden müssen. Irgendwo sind wir hier einfach zu teuer.
aber insgesamt gute Ansatzpunkte, sag ich mal.
Ja. Also wie gesagt, auch die vorhergehende Bundesregierung hatte sehr gute Ansatzpunkte und sehr gute Ideen und sehr schöne Ankündigungen. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Wenn man vielleicht auch noch mal ganz kurzer, ich nenne es mal Exkurs zu einem der Trendthemen aktuell, wenn wir da noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, künstliche Intelligenz. Inwiefern ist das für die Chemieindustrie, ich sage jetzt mal, wichtig oder ein Thema?
Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich hatte es ja eben schon angesprochen. Deutschland lebt von der Kreativität. Jetzt lassen Sie mich nochmal, ich komme nochmal zurück, ich mache nochmal einen kleinen philosophischen Exkurs. Was ist denn Intelligenz? Definieren Sie mal Intelligenz. Da wird es nämlich dann schwierig. Weil was bedeutet denn künstliche Intelligenz? Was machen diese Programme denn? Sie nehmen eine Riesenmenge Daten, würfeln die einmal kräftig durch mit ihren Algorithmen und schicken dann eine Lösung raus. Das macht für den Menschen jetzt erstmal den Eindruck, das Ding ist intelligent. Nein, das hat einfach nur Erfahrung, die normalerweise nicht in ein menschliches Gehirn reinkommen. Und aus dieser Erfahrung heraus entwickelt es etwas. Geht es jetzt um die Kreativität? Da sind wir nicht mehr bei künstlicher Intelligenz, sondern sind wir bei Kreativität. Wirklich neue Dinge, die erwarte ich mir dort nicht. Es ist selbstverständlich ein sehr starkes Werkzeug, um, wenn man eine kreative Idee hat, diese dann auch in die Realität umzusetzen. Das selbstverständlich. Aber an sich wird dort meines Erachtens keine wesentliche Innovation kommen. Die Innovation ist einfach die Beschleunigung, die man bekommt. Es wird alles viel schneller. Aber es hat natürlich auch seine Gefahr, weil die Anbieter dieser künstlichen Intelligenz, die sitzen nicht in Deutschland, die sitzen nicht in Europa, die sitzen in Staaten, die es mit dem Datenschutz nicht ganz so genau nehmen. Dazu gehört die USA, dazu gehört China. Die nehmen es mit dem Datenschutz nicht wirklich so genau. Wenn die irgendwo sehen, dass sie was abgreifen können, dann werden sie es tun. Das haben sie schon immer so gemacht. Und da sind unsere Freunde sowohl im Osten als auch im Westen bekannt für. Dementsprechend ist das natürlich ein Thema, wie schützt sich unsere chemische Industrie gegen diese Wirtschaftsspionage? Und in dem Moment, wenn Sie eine KI benutzen, dann wissen Sie nicht, wer alles mitliest. Das ist ganz sicher so. Und wenn ich dann mit entsprechenden Firmen rede, dann kriege ich immer wieder diese Antwort mit, wir haben eine Firewall. Ja, die Firewall nützt dir bei KI jetzt aber auch gar nichts. Die Firewall ist, dass sie nicht in deinen Computer reinkommen. Also, dort ist sicherlich noch sehr viel Arbeit zu leisten, dass diese Informationen zur Verfügung stehen, weil die KI arbeitet ja nicht nur mit den Informationen eines einzelnen Unternehmens, sondern mit allen Unternehmen bzw. deren Informationen und wertet die aus. Von daher ist das Thema sehr komplex und was die Sicherheit des Know-hows angeht, sehe ich das im Moment noch ein bisschen kritisch, aber ich lasse mich da gerne überzeugen.
Aber nichtsdestotrotz, in die Zukunft kann auch eine KI nicht denken, das müssen wir dann doch schon noch selber machen.
Gott sei Dank.
Ja, wir merken das ja auch bei uns im Magazin, so die Zukunft kann sie dann doch nicht vorhersagen und das ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt.
Das Problem auch, entschuldigen, wenn ich einmal noch kurz reingrätschen darf, das Problem ist auch, dass sie nicht vergessen kann. Das ist ein Problem, wenn die KI damit arbeitet, dass Gesetzestexte und Vorgaben gegeben hat. Wenn sie dann eine Änderung im Gesetzestext haben oder in der Regulierung, dann vergisst die KI in der Regel das Alte nicht. Das heißt, sie werden über die Zeit unter Umständen auch in die Irre geführt mit der KI. Also das ist auch ein Problem, was momentan noch nicht 100% gelöst ist.
Aber bleiben wir vielleicht mal beim Thema Zukunft. Jetzt aktueller Stand, wenn wir hier aufnehmen, die Prognosen für die Chemiebranche für die kommenden Jahre. Oder vielleicht auch, fangen wir erstmal an, wie ist die Prognose für 2025?
Die Prognose für 2025, so wie ich es bis jetzt gehört habe mit meinen Kontakten, ist eine stabile Weiterentwicklung. Also wir sehen, wie gesagt, äußere Ereignisse sind immer schwierig vorherzusagen. Das haben wir jetzt gerade am letzten Wochenende gesehen oder vorletzten Wochenende. Je nachdem, wann der Podcast kommt.
Haben wir zuletzt gesehen.
Das kann immer schnell nochmal reingrätschen. Das ist sehr schwer zu sagen. wenn alles normal laufen sollte, was in den letzten Jahren eigentlich nie der Fall war, sollte es sich eigentlich stabil auf niedrigem Niveau nach oben bewegen. Dieses Jahr. Die chemische Industrie erwartet aus den Ergebnissen der neuen Agenda der Bundesregierung eigentlich wirklich erst etwas frühestens in 2026, vielleicht 2027.
Aha.
Also die Sachen, die dort in der Agenda stehen, sei es die Infrastrukturförderung, weil auch Bauchemikalien ist auch ein Thema. Ne? Also wenn der Bau nicht ordentlich läuft, dann merkt das auch die chemische Industrie. Das gesamte Thema Fahrzeuge, da sitzt auch die chemische Industrie drin. Also im Prinzip überall in unserem täglichen Leben finden wir die chemische Industrie. Und wenn jetzt das gesamte Thema Infrastruktur kommt, dann wird auch die chemische Industrie davon profitieren. Speziell, wenn wir dann auch hinschauen in die Richtung, wie entwickelt sich weiter die Energie bzw. die Rohstoffversorgung vom Erdgas und Erdöl angefangen bis zu den Zwischenprodukten, ist es einfach eine Frage, speziell hier in Deutschland, wo werden wir dort mit den Energiepreisen konkurrenzfähig werden? Weil also einen Energiepreis, wie Sie den im Golf von Mexiko oder am Golf von Arabien bekommen, den bekommen Sie hier nicht mehr.
Aber das klingt nach eigentlich einem doch recht positiven, sagen wir es mal lieber zuversichtlichen Schlusswort. Letztendlich, Deutschland ist ja der größte Bereich in Europa, also von daher innovativ sind wir ja. Also von daher sind ja die Aussichten insgesamt gar nicht so verkehrt, auch wenn es ein bisschen schleppender vielleicht läuft, als wir es uns erwünschen würden.
Ja, lassen Sie es mich mal mit gedämpft optimistisch beschreiben.
Das klingt auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Ich darf mich bei Ihnen an dieser Stelle für Ihre Einschätzung zum Thema chemische Industrie bedanken, Herr Dr. Hafkesbrink. Es war ein sehr interessantes Gespräch, also sehr interessante Punkte.
Ja, herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte heute. Hat mich sehr gefreut.
Und wir hoffen, wir dürfen Sie wieder im Podcast begrüßen. Und vielleicht konntet auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das ein oder andere mitnehmen und einen Einblick in die chemische Industrie bekommen. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.